Jugenddiakonietag am 19. Februar 1984 in Reutlingen. Seminar 17 Lebensbilder aus der Diakonie. Dekan Rolf Schäffbuch, Schorndorf.
Liebe Freunde, liebe Schwestern, liebe Brüder, unser Thema Lebensbilder aus der Diakonie. Der Referent, Herr Dekan Rolf Schäffbuch aus Schorndorf. Zur Einführung ein kleiner Ausschnitt aus einer noch nicht gehaltenen Predigt von ihm. Er hat sie, um es zu erklären, für die Lektoren unserer Landeskirche verfasst. Da war ein Jugendkreis. Können Sie sich vorstellen? Jugendkreis. In diesem Jugendkreis taucht eines Tages ein Fremder auf. Können Sie sich auch vorstellen? Taucht einfach ein Fremder auf. Und nicht genug, damit das auftaucht, dieser Fremde beteiligt sich an der Aussprache. Sein Kommentar, ihr seid doch auch nicht besser als die anderen. Nicht besser als die anderen, allerdings, sagen die Teilnehmer, besser als die anderen sind wir nicht. Aber fährt der Fremde fort, ihr seid auch nicht anders als die anderen. Anders? Nein. Anders als die anderen, das sind wir auch nicht, das wollen wir ja gar nicht sein. Und da schlägt der Fremde mit der Faust auf den Tisch und schreit in den Kreis hinein, aber ich will, dass ihr anders seid als alle anderen. Gott will das auch. Er will uns ändern, anders machen, als alle Welt es ist. Er will uns umgestalten in sein Bild. Lebensbilder der Diakonie heißt unser Thema. Ich bin gespannt darauf. Hat es doch zu allen Zeiten Menschen gegeben, die dem Anruf Gottes in ihr Leben hinein Antwort gegeben haben. Menschen, die die herrliche Freiheit der Kinder Gottes, ein erlöstes Leben zu führen, in besonderer Weise in Anspruch genommen haben. Als Boten, als Zeugen, als Diener Jesu sind sie über diese Erde gegangen. Wir haben es gehört heute Morgen, den Kreuzweg, den Dienstweg, den Schnellweg, in den Spuren ihres Herrn, anders als die anderen. Dien zum Kampfzeit, der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Wir haben stehen, Herr Jesus Christus, wir wissen wohl um die Wolke der Zeugen, die um uns ist. Wir wissen um das Ziel. Und manchmal ist uns unser Weg dorthin nicht klar. Doch der nächste Schritt, Herr, der Schritt zu dir, der ist uns immer frei. Du hast schon viele vor uns ans Ziel gebracht. Wir wollen hören und erleben dich. Dass wir ihr Ende anschauen können und ihrem Glauben nachfolgen. Deine Gnade, Herr, reicht aus, auch für uns. Danke. Amen. In meiner Kindheit hat man in der Stunde einen feinen Unterschied gemacht. Man hat den Herrn Pfarrer zu Wort gebeten und man hat nur einen feinen Unterschied gebeten. Man hat den Bruder, Herr Pfarrer, bitte. Also bitte, Bruder, Herr Dekan.
Hier in Schorndorf habe ich mal einen Dekan gehabt. Dessen Frau hat das Regiment in der Hand gehabt. Und die hat noch die Frau, Herr Dekan, also Lebensbilder aus Diakonie. Es gibt ja in München ein deutsches Museum, wo die ganzen Erfindungen der Luftfahrt, Elektrotechnik des Schiffbaus ausgestellt sind. Wenn Sie noch nicht da waren, gehen Sie auch mal hin. Hochinteressant, was da an Erfindungen allein in den letzten 150, 200 Jahren geschehen ist. Aber es wäre immer mein Vorschlag, dass wir diesem deutschen Museum noch eine Abteilung angliedern, nämlich Erfindungen aus dem Bereich der Diakonie. Wir in Schondorf sind stolz, dass vor 150 Jahren in Schondorf Gottlieb Daimler geboren ist. Wir kommen uns alle vor, als ob wir den schnelllaufenden Benzinmotor so halb miterfunden hätten. Die Christenheit könnte auch stolz darauf sein, was aus ihren Reihen für Frauen und Männer gekommen sind, die Erfindungen gemacht haben im Bereich derer, die Hilfe brauchen. Wir machen uns das gar nicht klar, bis August Hermann Franke das erste Waisenhäuslein angefangen hat. Hatte man sich daran gewöhnt, dass die Waisenkinder, denen die Eltern dann gestorben waren, eben als Bettlerhorden durch Deutschland gezogen sind. So wie heute die Nicht-Sesshaften. Ja. Die haben eben keine Heimat, sie kriegen ein Stück Brot und dann geht's sollen sie weiter. Es kam 1. August Hermann Franke auf die Idee, für die wieder eine neue Heimat zu schaffen. Wenn ich noch in meiner Jugendzeit mir Hilden vorstelle, wie viele geistig behinderte, körperlich behinderte Menschen haben da irgendwo in den armseligen Bauernhöfen vegetiert, schlimmer als die zwei Gehenstalten. Da mussten erst Menschen draufkommen, denen eine Bergung, eine Heimat, eine Tätigkeit zu verschaffen. Großartige Erfindungen, und ein wenig will ich erzählen, wenn Sie nicht alles behalten können, ist gar nicht schlimm. Wer das Herz voll ist, geht der Mund über. Wie gesagt, ich komme von Schondorf, wo Daimler herstammt, aber auch Christian Friedrich Spittler. Im Jahr 1801 wurde 18-jährige Christian Friedrich Spittler nach Basel berufen. Er war in Schondorf Stadtschreibergehilfe und hat schon lange den Eindruck gehabt, dass Gott vielleicht eine andere Aufgabe für ihn hat. Er wollte gern auswandern nach Kanada, aber seine Mutter hat gesagt, man soll an einem Platz aushalten unter dem Gebet, bis Gott einen klaren Weg weist. Dann kam Jahr 1801 der Ruf nach Basel an die Deutsche Christentumsgesellschaft. Und der junge Spittler hat miterlebt, wie 1803 die Traktatgesellschaft in Basel gegründet wurde, 1810 die Bibelgesellschaft, 1815 war er schon der Mitbegründer der Basler Mission, die bis heute so viel wirken konnte in dem Kamerun, verschiedenen Ländern der Welt. Aber wenn uns oft heute Vorwurf gemacht wird, dass die Pietisten bloß ein Herz haben für die Mission, für die Seelenrettung, zu gleicher Zeit hat dieser Christian Friedrich Spittler Nöte gesehen im Bereich der Diakonie. Im Jahr 1813 war das Heer Napoleons in der Völkerschlacht von Leipzig geschlagen worden und flutete zurück. Am Rheinknie bei Basel glaubten sie noch einen Übergang zu bekommen, einen rettenden Übergang in ihr französisches Vaterland. Zuerst strömten durch Basel Hunderttausende von geschlagenen Franzosen und Alliierten. Und dann kam das Heer der Preußen und Russen durch. Damals gab es noch kein rotes Kreuz, das wurde erst kurz vor 1848. Wie viel Seuchen, wie viel unversorgte Verwundete, wie viel ausgemergelte Gestalten. Einquartiert in Basel, in Scheuern, Bürgerhäuser. Und Christian Friedrich Spittler hat innerhalb von 14 Tagen eine große Speisung aufgebaut, einfach in Waschküchen, dass die Suppen gekocht wurden. Er hat in Schulräumen Hospitäler eingerichtet. Er war ein genialer Stratege, dort zu helfen, wo Not am Mann war. Und nicht einfach zu sagen, ja, da kann man nichts machen, wie wir das hin und her. Er hat es einmal gesagt, was hilft es in unseren Notzeiten, hinter dem warmen Ofen zu sitzen bei einer Pfeife Tabak, der selber hat nicht geraucht, aber hat auch die nicht beachtet, die gerne einen geraucht haben. Was hilft es, hinter dem Ofen zu sitzen bei einer Pfeife Tabak und die Notstände der Zeit zu bejammern? Hand anlegen müssen wir, und sei es auch nur im Kleinen. Er konnte nicht für alle 400.000 sorgen, aber er hat dort in einem Raum, dort in einem Nebenraum einer Gaststätte, dort in einer Scheune ein Notlazarett eingerichtet. Wenn ich bloß irgendwo Hand anlegen kann. wenige Jahre später, das große Hungerjahr 1817. Es gab in ganz Europa 2 Jahre lang keine Ernte. Weder Kartoffeln noch Getreide, 1817, 1818, waren verheerende Hungerjahre, in denen viele Menschen gestorben sind. Die Leute haben sich zum Teil von Wurzeln ernährt, die sie ausgegraben haben. Darum wissen aber die, dass Rehen hilft im Winter. In diesem Hungerjahr hat Christian Friedrich Spittler ein denkwürdiges Gespräch gehabt unter den Kastanienbäumen am Basler Münster mit einem Pädagogen aus Württemberg. Alle wichtigen Sachen der Welt kommen aus Württemberg. Wir Schwaben stellen unser Licht, unseren Schädel, aber so, dass man es noch nicht sieht. Als der Christian Heinrich Zeller war, über den großen Pädagogen Pestalozzi eigentlich zu einem ungläubigen Menschen geworden, aber begabter Erzieher. Und Spittler hat gedacht, aus dem könnte was werden, wenn der Herr Jesus in sein Herz kommt. Wir brauchen doch einen so begabten Mann eigentlich im Reich Gottes. Und so hat der Spittler dem Mitschwaben Zeller erklärt, was ihm vorstellt. Ein Rettungshaus für verwahrloste Kinder, die keine Heimat mehr haben, von den Eltern verstoßen. Und zugleich damit angeschlossen eine Armenschullehreranstalt. Damals gab es viele Dörfer im Elsass, im Badischen, in Württemberg, in der Schweiz, die sich keinen Lehrer leisten konnten. Das Land war so verarmt, dass eine bürgerliche Gemeinde einfach nicht mehr den Lehrer zahlen konnte. Und Spittler hat gesagt, wenn wir jetzt Missionare nach Indien, Afrika hinausschicken, müssen wir vielleicht auch Lehrer als Missionare auf die Dörfer der Schwäbischen Alb schicken und im Schwarzwald, wo die bürgerlichen Gemeinden keinen Lehrer mehr zahlen können. Lehrer, die bereit sind, für einen Hungerlohn zu arbeiten und durch das Reich Gottes unter jungen Menschen auszubreiten. Und er hat auch dem Zeller gesagt, wenn du den Herrn Jesus finden würdest, dann wärst du für uns der richtige Mann. Und hat über den Zeller hergebetet, nachdem das Gespräch zu Ende war. Und am Karfreitag desselben Jahres hat er Christian Heinrich Zeller am Karfreitag eine Predigt gelesen. Die Sterbestunde Jesu, die ihn im Innersten getroffen hat. Und da hat sich dieser Freigeist Zeller entschlossen, ich möchte den Herrn Jesus gehen. Und 1820 wurde in dem heruntergekommenen Komtureischloss Beuken am Rhein ein Rettungshaus für 150 Kinder eingerichtet, die keine Heimat mehr hatten, und sofort daneben eine Armenschullehreranstalt. Die Idee von Beuken für Verwahrloste, Einsame, arme Kinder eine Heimat zu schaffen, hat so gezündet, dass 10 Jahre später in Komtal bei Stuttgart das nächste Rettungshaus entstanden ist. 2 Jahre später in Lichtenstern, 3 Jahre später in Tempelhof. Als sie in Wilhelmsdorf angefangen haben, diese erste Kolonie zu gründen, war die erste Einrichtung, die man in Wilhelmsdorf geschaffen hat, ein Rettungshaus. Die Idee hat sich so ausgebreitet, dass innerhalb von 15 Jahren 52 Rettungshäuser quer durch deutschsprachige Europa bis hin nach Litau in Estland entstanden. Da gab es keine Steuergelder dafür. Es war kein Sozialamt dafür bezahlt. Offizielle Kirche auch zum Getragen vom Schärfleiter. Die Idee war gewachsen im Kopf von Spittler, wir müssen doch was für Kinder tun. Von dem Zeller von Beuken gingen Anstöße aus hinein in die ganze Pädagogik. Der Zeller hat gesagt, ein richtiger Lehrer kann eigentlich bloß Kinder erziehen, wenn ihm die Kinder abspüren, dass er selber, der Lehrer, sich täglich von Jesus erziehen lässt, dass auch er noch in der Fortbildung ist. Und ich bin gleich hergehen, wenn das alles richtig ist. Erst dann ist er überzeugt. Und Und von Christian Heinrich Zeller haben wir das Lied in unserem Gesangbuch: Zeige deines Wortes Kraft an uns armen Wesen. Zeige, wie es uns umschafft. Kranke macht genesen, Jesu, dein allmächtig Gott, war in uns zu siegen fort, bis wir ganz genesen. Aber von diesem Zeller, der durch Spittler angestoßen war, Sie müssen denken, das war wie so eine Billardkugel. Sie wollen sehen, ob wir an der Grafen das zeigen können. Da war dieser Spittler. Und er hat den Zeller angestoßen. Und der hat also zuerst Rettungshaus. Rettungshaus. Ich darf aus meiner Familiengeschichte sagen, meine Urgroßmutter ist als junge Mädchen in Basel verheiratet worden. Und sie hat gesagt, gut, da im elberfeldischen Rettungshaus, da sitzt der Hausvater Busch, Großvater von Wilhelm Janis Busch, dem ist seine zweite Frau gestorben, der braucht ganz dringend eine Frau. Du weißt, wie das Rettungshaus aussieht, braucht er seine dritte Frau. Dann ist sie die dritte Frau geworden, als Hausmutter in Elberfeld. Da war sie verhältnismäßig jung, ihr angetrauter Ehemann ziemlich alt. Der ist bald im Frieden Gottes heimgegangen, dann stand sie allein da. Und dann hat der Spiegel gesagt, komm zurück, wir haben auch noch bei Karlsruhe ein Rettungshaus. Da ist auch dem Hausvater die zweite Frau gestorben, könnt ihr eigentlich den heiraten? So ist meine Urgroßmutter zweimal verheiratet gewesen und zweimal war sie die dritte Frau. Jedes Mal in einem solchen Rettungshaus. Sie merken, die haben auch eine Strategie gehabt. Wo werden Menschen gebraucht? Und die haben nicht lang gefragt, was wird mir hauptsächlich gefallen? Wie habe ich mir eine ideale Ehe vorgestellt? Und wo werde ich gebraucht? Nur dass ihr mal sehen von diesen Anstößen, von diesen Verbundenen. So muss Diakonie funktionieren, dass man sagt, habt ihr gerade einen Mitarbeiter frei, wir brauchen hier was und könntet ihr uns für diese Aufgabe jemand geben. Aber der Zeller hat nicht bloß sein Rettungshaus gemacht und seine Armenschullehreranstalt und den ganzen Bereich der Pädagogik. Vieles von der Pädagogik, von die wir heute haben, geht auf Zeller zurück als der alte Lehrmeister der Pädagogik. Nur sie nach Beugen kam, sind ihm die Tränen in die Augen getreten und hat gesagt, das ist es eigentlich, was ich erreichen wollte, dass junge Menschen mit Liebe umgehen können. Der Zeller hat auch gesagt, es gibt so viele Handwerksburschen, die herumlaufen. Ich möchte ein Büchlein schaffen für Handwerksburschen, wo sie immer eintragen lassen können, wo sie übernachtet haben, dass man sieht, wer ordentlicher ist und wo er ein paar Tage geschafft hat. Was er für Geld bekommen hat, ein ordentlicher Handwerksbuch zeigt das vor, dass hier auch ein gewisses Netz der Versorgung war. Es standen ein paar Bibelsprüche drin, ein paar Lieder, die man in den Handwerksburschen unterkünftig singen konnte, damit sie nicht alle Lumpenlieder singen müssen. Ideen. Dritte Idee vom Zeller. Mensch, da unten in Bulgarien, in Griechenland, das sind ja die Mohammedaner. Es ist gar nicht mehr klar, dass der Islam bis kurz vor ihnen ging. Bei den Griechenkämpfen wurden ganz viele griechische Familien versklavt. Zeller hat Geld gesammelt und hat 20 Griechenbuben aus der Sklaverei losgekauft und ein Haus aufgebaut in Beuthen als Griechenanstalt. Die haben bald Heimweh bekommen und hat sie nach Hause geschickt. Aber die Idee, wo haben wir schon dran gedacht, aus Afrika jemand freizukaufen? Die haben nicht bloß Resolution gefasst und Demonstration gemacht, die haben was getan. Vierter Bereich. Man hat gesehen, es gibt so viele arme Juden in Europa. Völlig heruntergekommene, verarmte Judenfamilien, die schlimmer als Zigeunerfamilien durch Deutschland gezogen sind. Da wurde in Sitzenkirch durch den Zeller und später eine Judenanstalt gegründet, dass Judenkinder nicht mit ihren Eltern herumziehen und betteln müssen, sondern an einer Stelle zu Hause sein können, Schulunterricht bekommen. Da sind sie lauter in Ideen? Wo sind Nöte? Wo kann ich etwas anpacken? Wo kann ich etwas aufbauen und wo kann sich die Idee vervielfältigen? In der Zwischenzeit hat der Spittler angefangen, eine Mägdeherberge auf dem Schoren in Basel zu gründen. Sie können das heute noch sehen. Ja, früher sind die Mägde eingestellt worden in den Bauernhöfen. Und wenn sie mal 60 oder 65 waren und ihre Bandscheibengeschichten hatten und nicht mehr schaffen konnten, haben wir gesagt, so, am nächsten 15. ist der erste, nicht, also du kannst gehen. Wohin? Nach Hause konnten sie nicht mehr gehen. Da gab es keine Rentenversicherung. Da gab es keine Altenheime. Für Dienstboten. So hat Spittler zwei Dienstbotenheime für alternde Dienstboten aufgebaut. In der Pfingstweide bei Tegna. Ein landwirtschaftliches Heim für Epileptiker. Ja, da ich das erfunden, dass für Epileptiker auch die Arbeit in der frischen Luft gut ist. Auf dem Maienbühl bei Rien aufgebaut, die freiwillige Zwangsanstalt Maienbühl. Wir rechnen nur den Titel. Freiwillig und Zwang, wie passt das zusammen? Aber er hat schon vor mehr als 150 Jahren erkannt, das, was wir heute bei Süchtigen und aus der Bahn geraten wissen, sie müssen freiwillig in eine Entziehungskur. Wenn man sie schickt, hat kein Wert. Sie müssen ein Ja dazu haben, ich möchte loswerden von dieser Sklaverei des Alkohols. Oder ich möchte loskommen von meiner Heroinsucht. Zugleich aber müssen sie in einen ganz strengen Tageslauf hinein. 6 Uhr aufstehen, 6:30 Uhr Frühstück, dann wird geschafft. Ein gewisser Zwang muss da sein. Freiwillig sich in eine neue Lebensordnung hineinbegeben. Freiwillige Zwangsanstalt. Er war seiner Zeit über 120 Jahre mit dieser Idee voraus, muss das aufgebaut werden. Dann kam in Rien die Taubstummenanstalt. Der Spittler hat entdeckt, in Pforzheim sitzt ein junger Lehrer, Arnold, dem traue ich das zu, dass er den Taubstummen nicht bloß die Zeichensprache beibringt. Es muss doch auch eine Möglichkeit geben, dass man wieder Taubstumme zum Sprechen bringt. Es ist doch hier eine Schwingung an unseren Kieferknochen, ob ich ein M mache oder ein M, andere Schwingungen, das muss man doch den Taubstummen beibringen. Dann hat dem Arnold seine Idee gesagt, ich habe mir hier einen Bauernhof gekauft, den Pilgerhof in Rien, bau du hier eine Taubstummenanstalt auf. Wir stehen bis heute, große schweizerische Taubstummenanstalt in Rien, verbunden mit einem Taubstummenlehreranstalt, wo Lehrer umgeschult werden, auch noch auf Taubstummenlehrer. Und Arnold hat das fertig gebracht, er wurde Pionier, der das Taubstumme widersprechen konnte, zwar nicht ganz, weil sie ja nie das Korrektiv durchs Gehör haben. Wir haben immer die Korrektur durchs Gehör, also Taubstumme nicht. Aber es ist erstaunlich, wie viele Taubstumme sich beteiligen können am Gespräch. Ich sage das, dass jede einzelne dieser Leistungen hätte eigentlich mehr verdient als eine Goldmedaille, einfach als geniale Idee. Der Spittler hat den ersten Kindergarten in der Schweiz aufgebaut. Keiner hat noch damals den Gedanken gehabt. Das erste Kinderkrankenhaus, man hat die Kinder in die Erwachsenenzelle hineingelegt, dass die besondere Betreuung braucht. Die erste Diakonissenanstalt in der Schweiz. Und zugleich war es der Mann, der die Basler Mission gegründet hatte, mitgegründet hat die Basler Traktatanstalt, die Schweizer Bibelanstalt und St. Michona, wenn Ihnen der Name etwas sagt, im Jahr 1840, hat er mit seiner Tochter Susette zusammen das zerfallene Kirchlein auf St. Michona dem Herrn Jesus geweiht und hat gesagt, Herr Jesus, wenn du willst, dann bau dir jemand was auf. Die Freunde in Basel waren verzweifelt. Jetzt hat er die Basler Mission gegründet und ein paar Kilometer davon weg macht er eine Konkurrenzanstalt. So viel Opfer kriegen wir ja gar nicht hinein, wir gehen beide kaputt. Und Spittler hat gesagt, wenn die Bergwerke Gottes eröffnet sind, haben die Schmelzöfen genug zu tun. Also das Geld kommt rein, keine Sorge. Und zwar auch so. Beide Anstalten haben genug bekommen. Und er hat Krishona-Brüder ausgebildet, dort wurden ab 1841. Kaum waren die ersten so weit, Handwerker, er wollte Praktika haben, mit nicht so hochgelehrte Leute, Basen studieren sind mir viel zu viel. Ich brauche Handwerker, die ein gesundes Gefühl haben, wo etwas geschafft werden muss. Kaum war das so weit, ist plötzlich in Palästina eine Tür aufgetan. Ein Bischof Gobat aus der Schweiz, der Vater von Dora Raphael Gobat, wurde Bischof in Jerusalem. Und der Spindler hat gesagt, auf, gleich 7 Krishona-Brüder hinter ihm her, in seinem Windschatten. Wenn wir da einen europäischen Bischof haben, sogar noch einen Schweizer, der kann die unterbringen. Damals war Palästina rein mohammedanisches Gebiet, der Türke war das. War nicht wie heute, dass alles voll war mit Israel. Der erste Krishona-Bruder, der dahin geschickt wurde, war der Konrad Schick aus Württemberg. Ein Maurer. Heute noch ist die Hauptstraße von unten vom Haifa, Jaffa herauf nach Jerusalem vom Schick gebaut. Das ganze Viertel Mea Shearim, in dem heute die Juden wohnen, von Schick gebaut. Eine große Straße, Konrad Schickstraße. Ein Historiker, der Alexander Karmel, sagt, Christen als Pioniere im Heiligen Land, bevor wir Israelis überhaupt wieder unser Heimatland entdeckt haben, waren es Christen, die gebaut haben, Jerusalem aufgebaut haben. Der zweite, der dorthin ging, war Ludwig Schneller. Im Jahr 1860 war es wie heute in Beirut ein furchtbares Christenmassaker. Wurden in einer Nacht 70.000 Christen abgeschlachtet von den Mohammedanern und von den Russen. Wenn wir heute im Radio erleben, dass der christliche Vorposten Beirut und Libanon zerstört wird, wir können ahnen, was passieren könnte durch fanatischen Hass. Der Ludwig Schneller, geschult mit einem Auge von Spitzer und von Zell, wir müssen das tun, was notwendig ist. Ist nach Beirut gereist und ist mit 12 Kindern zurückgekommen, die die Eltern verloren hatten in diesem furchtbaren Massaker, und hat das syrische Waisenhaus angefangen. Das eine Segenseinrichtung wurde, ein Waisenhaus für elternlose Kinder, wie das normalerweise bei Waisen ist, wo Handwerker ausgebildet wurden, die ein Salz der Erde wurden, dort gemordet. Was von einzelnen Menschen ausgehen kann, dass sie andere auch schulen, hellwach durch die Gegend zu gehen. Die Diakonie ist ein Segen für die ganze Christenheit, weil sie uns wach macht, Nöte zu sehen. In unseren Tagen hat mir der Professor Dietrich, Michael Dietrich, angerufen, hat gesagt, ich kann mich kaum mehr retten, vor Anrufen, wo Leute, die seelisch krank sind, meinen Rat brauchen, Tagsstunde bei mir 48 Stunden haben. Aber meine Idee ist, dass die meisten von ihnen gar nicht den Seelenarzt brauchen. Sie brauchen einen Mitchristen, dem sie auch einmal nachts anrufen dürfen, sagen, bete am Telefon mit mir oder sag mir ein Bibelwort. Oder darf ich bei dir vorbeikommen, dass du die Hand mal auf mich legst? Oder darf ich mich bei dir aussprechen? Eine Idee, dass wir Christen gebraucht werden könnten, neu zu solchem seelsorgerlichen Dienst. Bloß sagt der Professor Dietrich, Sie müssen so weit geschult sein, dass Sie erkennen, wo ein Mensch wirklich krank ist und den Seelenarzt dann auch wirklich braucht oder seine Beruhigungstabelle. Nicht, dass ich sage, sag's doch nichts, geht schon. Und ich bete mit dir, dann geht's gut. Wenn einer der Fußbruch hat, sagen wir auch nicht, komm, sag's doch, ich bete mit dir, dann kannst du schon wieder. Dann muss man sagen, Pause gibt's. Es gibt auch seelische Erkrankungen, wo einer jetzt mal sein Valium braucht, weil er so schlimm drückt ist. Also Idee, Erfindung. Und wir können stolz darauf sein, dass wir zu einem Volk Gottes in Württemberg gehören, wo Gott immer wieder solche Erfindungen geschenkt hat. Vielleicht darf ich noch die Linie ziehen, was mir bei diesen Pionieren der Diakonie immer so wichtig ist. Zuerst einmal, sie haben nicht gefragt, Wer könnte das machen? Der Staat, die Gesellschaft, die Kirche sollte doch nicht. Ich mache es. Ich warte nicht so lange, bis andere kommen. Ich greife einmal an. Der gleiche Geist, wie wenn einer sagt, wann machen sie endlich einen Jugendkreis und sagt, da fange ich einen an. Lasst uns nicht die Notstände bejammern, sondern Hand anlegen, sei es auch nur im Kleinen. Zweitens, Sie wollten nicht die Welt verändern. Sie hatten keine Träume zur Veränderung der Welt. Sie wussten, das macht der Herr Jesus. Aber Sie hatten ein Erbarmen jetzt mit dem einzelnen Taubstummen, mit dem einzelnen versklavten Griechenkind, mit dem verarmten Judenkind. Hier helfen. Wir haben heute so viele Sozialprogramme und es fehlt am Erfahren, dass sie einfach sagen, kann ich mit den Augen Gottes nicht mit ansehen. Mit von Gott geschulten Augen, was hier los ist, muss einfach etwas tun. Das Dritte ist, sie wussten nicht großen, starken, treuen Heiland Jesus Christus vorangehen. Nicht wir, er macht. Zupacken, nicht aus großen Träumen, sondern aus Erbarmen und entscheidende tut der Herr Jesus. Jetzt habe ich aus diesem Bereich von Spitzerzeller einiges gesagt, man könnte aber auch noch anderes erwähnen, ganz am Anfang unserer württembergischen Kirchengeschichte. Wir denken in diesem Jahr daran, 450 Jahre evangelisches Württemberg. Da kam ja 100 Jahre nach der Reformation, die im Jahr 1534 in Württemberg war, genau 100 Jahre kam die größte Not über unser Land nach der Schlacht von Nördlingen, von den Evangelischen verloren. Das kaiserliche Heer wie eine Flut über unser Land gekommen. Es gab kein Haus, weder im Dorf noch in der Stadt, noch einsame Gehöfte, die nicht geplündert waren, das Vieh geschlachtet oder weggetrieben. Alles, was an Schätzen versteckt war, von der Soldateska geholt. Viele Städte niedergebrannt und nach den Schrecken des Krieges kam die Pest und der Hunger. In Schondorf haben im Jahr 1635 noch 70 Menschen gelebt. Die Stadt war total zerstört. Vor der Schlacht von Nördlingen im Jahr 1634 haben in Württemberg etwa 500.000 Menschen gelebt, im alten Herzogtum Württemberg. Zwei Jahre später noch 90.000. Kein Fünftel mehr. Weniger als ein Fünftel. Alles andere durch Pest, durch Krankheit, durch Kriegsfolge. Verloren, zerstört, untergegangen. Also wenn heute so Angst gehabt wird vor Atomschlägen, das erste Hiroshima haben wir hinter uns. Man macht sich das gar nicht klar, man meint immer, die Nöte kommen jetzt. Unglaubliche Not, die schon hinter uns ist. Und eigentlich war eine lähmende Schwermut über dem ganzen Land. Die paar, die noch ein bisschen Geld hatten, haben es versoffen, es wurde gestohlen, was noch überhaupt da war. Und ein kleines Lichtpünktlein war im Kalb. Dort war als Dekan Johann Valentin Andreae. Der hat angefangen, Suppen kochen zu lassen für die Verhungernden. Er hat die paar Kaufleute, die da noch in gab, gebeten von dem bisschen Reichtum, das sie hatten, abzugeben, die Färberstiftung, die er ins Leben gerufen hatte, wieder aufzubauen. Und ja, dann bis in die Inflationsjahre hinein gedient. Er hat Obdachlosen Unterkunft verschafft. Erste Maßnahmen. Wir müssen irgendwo zupacken. Als der Herzog Eberhard III. Das gehört hat, hat er ihn nach Stuttgart kommen lassen und gesagt, ich mache ihn zu meinem Hofprediger. Er kann das. Ich habe von Kalb gehört, was er aufgebaut hat für die Hungernden, für die Obdachlosen. Und er soll mir helfen, auch hier in Stuttgart Neues aufzubauen. Und da hat der Johann Valentin Andrea gesagt, ich kann gar nichts, wenn Gott nicht sein Fiat spricht. Ich kenne es von Automarke Fiat, ein lateinisches Wort. Es werde, Schöpfungsgeschichte, es werde liegt. Wenn Gott nicht das Es werde spricht, dann kann ich gar nichts machen. Denn von Gott und zu Gott und durch Gott sind alle Dinge. Verstehen Sie, Sie haben gemerkt, selbst wenn Gott mir Ideen gibt, die werden nicht Wirklichkeit, wenn Gott nicht dabei ist. Ich kann gar nichts schaffen, wenn er mich nicht ertüchtigt, lasst uns mit diesem starken Gott und Heiland vorangehen. Dann ist es ihm gelungen, hier in Württemberg wieder einiges aufzubauen und Ermutigung zu schaffen. Oder ich denke, neben dem Johann Valentin André, an den Johann Hinrich Wichern. Wir haben ja heute Jugenddiakonietag und Johann Hinrich Wichern, der so um 1850 gelebt hat, war einer der großen Väter der Diakonie. Ein schwaches Männlein, der von Jugendtagen an, er muss einmal einen Unfall gehabt haben, wo er seinen Kopf irgendwo hingeschlagen hat, er verging kein Tag ohne schwerste Migräne. Wer je Kopfweh hat, weiß, was das ist, wie man da gelähmt, wie da das Nervenkostüm langsam wund ist. Aber er war ein Mann der Liebe. Als junger, noch nicht einmal angestellter Pastor, als Kandidat der Theologie, wurde er aufgefordert, im Hamburger Spinnhaus zu predigen. Das war die Vorstufe vom Zuchthaus. Dort hat man Leute eingeliefert, die so kleine Diebstähle hinter sich hatten, wo man sagt, jetzt wirst du mal da 8 Wochen eingesperrt, aber noch nicht ganz ins Zuchthaus, sondern im Spinnhaus mussten sie schaffen, war auch eine gewisse Arbeitstherapie. Und die religiöse Betreuung gehörte auch dazu. Die Pfarrer predigen ja auch heute in den Gefängnissen. Und da geht es eben meistens so, dass wenn ein neuer Pfarrer kommt, er denkt, der beste Predigtext ist, wenn ich vom verlorenen Sohn predige bei den Gefangenen. Die hören also im Jahr sehr oft eine Predigt über den verlorenen Sohn, weil das tut einem die Gefangenen besonders wohl. Aber als der junge Johann Hinrich Wichern kam, der Jakob Burmeister hat es erzählt, ich sah ihn, wie er vor mir stand, seinen schwarzen Habit. Und hat uns erzählt, wie der Heiland ein Hirte ist. Und wie auch für uns die Pforte offen ist, dass er uns hineinführen will, dort wo es Weide gibt, in sein ewiges Reich. Das habe er mit so warmer Stimme getan, dass jeder den Eindruck gehabt hätte, unter diesen verwahrlosten Hamburger Gesellen, er hat mich lieb und möchte mich im Auftrag Jesu in Liebe zu Jesus. Das war die Art von Wichern. Er hat dann vor den Toren von Hamburg in einer alten Scheuer, in einem alten Gutshof, der den Namen Raues Haus hatte, wieder ein Rettungshaus aufgebaut. Das war die Idee, die von Zeller ausging, von Beugen. Er hat auch dem Zeller geschrieben, kannst du mir nicht einen geschickten Mitarbeiter schicken? Und er hat seinen ersten Assistenten, den Josef Baumgärtner, geschickt, durch die Verbindung von Beugen nach Hamburg ins Raue Haus. Und der Josef Baumgärtner hat gleich am zweiten Tag, wo da war, einen jungen Menschen, der eingebrochen war auf dem Weiher, den Eis gerettet und aber wiederum gesagt, das ist seine Aufgabe, junge Menschen zu retten. Aber er hat immer gesagt, der Josef Baumgärtner von Wichern selbst hat ihr es vorgemacht, wie das geschieht. Da war eines Tages ein junger Bursch durchgebrannt von der Gruppe. Wichern hat gesagt, ich will sie nicht einsperren, aber ich vertraue darauf, dass sie nicht durchbrennt. Und sie war einer durchgebrannt. Und die ganze Gruppe, zu der der junge Bursche gehörte, war sauer auf den. Da das Prinzip und Familiengruppe, das wir heute in vielen Vereinigungen haben, war damals schon im Rauen Haus da. Ja, nochmal, Stauert, sind wir als Gruppe, gehen wir gleich da, einer von uns ist abgehauen. Und ich habe gesagt, Ruhe, geht aus, guckt, ob ihr nicht findet, und man hat ihn gefunden auf dem Weihnachtsmarkt.
Hat eben den jungen Burschen auch interessiert, wenn der große Weihnachtsmarkt da in Hamburg war.
Und als der zurückkam und Angst hatte, er wird verprügelt, und seine Kameraden haben gesagt, nachher kriegst du eine Abreibung, gell? Aber zuerst kommt er zu Hause fahren oder wiegern. Da hat das wiegern ihm gesagt. Wir haben ihn lieb. Das hat ihn so klar gemacht, dass er nie mehr auf den Gedanken kam, durchzugehen. Eine Einrichtung voll Liebe, nicht bloß die Zwangsanstalt, wo ein Mensch Liebe erfährt.
Dieser Wichern hat dann im Jahr 1848 auf dem damaligen Kirchentag, das war nicht ein Massentreffen wie heute, sondern ein Treffen von verantwortlichen Leuten aus der Kirche, sein großes Referat gehalten. Leute, unsere Großstädte sind entkirchlich. Dort geht es schlimmer zu als im Heidenland. Wir müssen wieder die Botschaft Jesu zu den kirchlich Entfremdeten bringen. Lass doch unsere Straßenecken zu Kanzeln werden.
Sie waren die Diakonie, nicht auf die Mission.
Er war der Begründer der inneren Mission. Nicht bloß draußen bei den Heiden, sondern auch bei uns, in unserem heidnischen Volk, eine Mission nach innen. Und lasst uns für die vielen Armen, Verwahrlosten, Arbeitslosen, Kranken, Alten Hilfe bringen. Die Liebe gehört mir, wieder glauben. Das war ein Aufruf, der gehört wurde, als im gleichen Jahr in Oberschlesien eine große Hungerepidemie ausbrach und anschließend eine Typhusepidemie, eine Seuche, hat die preußische Regierung den Wichern hingesandt, dass er erste Hilfsmaßnahmen treffen sollte. Er hat eine Gefängnisreform durchgeführt. Das traute man diesem einen Christen zu, dass der sagen kann, wie die Gefängnissituation verbessert werden soll. Der Wichern hat von Ideen gesprudelt, als der Krieg war 1870 gegen Frankreich. Das war der letzte Krieg, den wir Deutschen gewonnen haben. Seitdem nicht mehr als viel los. Da hat Wichern in die Begeisterung hineingesagt, Sedan feiern nicht, wir Deutschen gewinnen. Der Krieg ist eine Geißel Gottes. Gott kann kein Volk schlimmer strafen als mit Krieg. Darum suche ich willige Männer, die bereit sind, als Felddiakone hinauszugehen, um die heilenden Kräfte Gottes zu bezeugen.
1963 habe ich damals freigestellt,
als Traktatverteiler, als Seelsorger, mitten in die Armeen hinein, damit die heilenden Kräfte Gottes in die ganze Kriegsmaschinerie hineinkommen. Das Leitwort von Wichern war immer, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Aber die tollste Idee war mit dem Josef Baumgartner, der von Beugen, von Zeller gekommen war. Einen Tag sagt Wichern zu ihm, hör mal, ich habe eine Idee. Es muss doch nicht bloß Diakonissen geben, sondern auch Diakone. Leute, die bereit sind, bloß 100 Mark Jahresgehalt zu haben und bei der Bubengruppe zu leben, Sonntag, Werktag, Tag, Nacht, auf ein Familienleben weitgehend zu verzichten, auf Freistunden, und einfach dem Herrn zu dienen bei diesen 12 Burschen, die das brauchen, einen Vater. Und der Baumgarten hat gesagt, das mache ich. Damit war die Idee des Diakons geboren. Wenn wir heute so hören, von Freizeit und 36 Stunden auch in der Kirche und so, und Arbeitsrechtsregelungsgesetz, das er eigentlich ist, wird er nicht unbedingt vorgeschmäht, sondern die Liebe Gottes treibt ihn so. Er hat sein Leben selbst verheizt im Dienst für Gott. Und dabei ein Gesicht gehabt, das andere bezeugt haben. Man hat nicht ihm angespürt, dass er von den Qualen und die Tränen befallen war. Man hat etwas angespürt von dem, der Glaube und die Liebe ist der Sieg Gottes über meinem Leben. Leute mit Ideen, Diakone, Feldprediger, Gefängnisreform,
Leute aus dem Gefängnis herausliegen. Gruppenarbeit in den Rettungshäusern.
Erfinder.
Zu den Erfindern gehören auch die Frauen. Ich habe es dummerweise immer bloß abgesehen von meiner Urgroßmutter von Männern erzählt. Aber das ist ja immer die Not, das müsst ihr euch klar machen. Von den berühmten Männern stehen etwas in Geschichten. Aber was wären die ohne ihre Mütter? Die entscheidenden Gestalten sind neben dem Eingreifen Gottes immer die Mütter. Und manchmal auch die Ehefrau. Frauen tun das Entscheidende im Hintergrund. Aber es gibt auch Gestalten der Diakonie, eine große Fülle, die etwas erfunden haben. In Württemberg ist hier immer die Gestalt der Charlotte Reilen, eine ganz wichtige Person in der Geschichte der Diakonie. Die Charlotte Reilen hat, sie war auch zeichnerisch begabt, das Gemälde geschaffen vom breiten und vom schmalen Weg. Vielleicht ist das manchen von uns bekannt, wenn nicht, es gibt das bei St. Johannesburgerei, da gibt es noch das schöne Bild vom breiten und vom schmalen Weg. Am breiten Weg gibt es das Wirtshaus und die Oper und die Spielbank. Und am Schluss oben stürzt also die Stadt zusammen und Krieg ist dort, das hat die auch schon gewusst, und eine Eisenbahn fährt da oben. Das hat uns immer bewegt, warum da eine Eisenbahn ist. Wenn man das Leben der Charlotte Reilen verfolgt, weiß man warum. Ihr Mann hat die große Zuckerfabrik gehabt, die Adolf Reilensche Zuckerfabrik, die stand auf dem Gelände, wo heute der Stuttgarter Hauptbahnhof steht. Und durch königliche Enteignung musste die Zuckerfabrik dort aufgegeben werden, wurde nach Stuttgart Münster verlegt, aber hat einen Konkurs gemacht, der einen guten Platz verloren. Charlotte Reilen hat etwas erlebt in der Geschichte ihrer Familie, dass die moderne Technik auch töten kann. Wenn heute unsere wunderbaren Äcker und Wiesen zubetoniert werden, die Straßen und so. Da war nicht bloß Technik Feindschaft, sondern da ist auch etwas Verderbliches drin in dieser Geschichte. So, da wissen wir, warum die Eisenbahn auf dem breiten Weg ist. Nicht, dass jemand sagt, man fahre lieber Auto weg. Eisenbahn vom Weißen. Und auf dem schmalen Weg unten ist die Kindergottesdienst. Sie sehen sehr bald die Diakonisse, ist das Diakonissenhaus, Sonntagsschule, all die Einrichtungen. Sie hat dieses anschauliche Gemälde geschaffen, man muss sich entscheiden. Das Fabrikantenhaus war beim Stuttgarter Waisenhaus, wo heute Stuttgarter Polizeipräsidium ist, wie das Hotel Silber. Und sie hat zum Glauben gefunden als junge Ehefrau, und ihr Mann ist nicht den Weg mit ihr gegangen. Das hat so eine Spaltung in die Ehe gebracht, dass der Mann eigentlich die Ehe aufgeben wollte. Eines Tages hat er ihr, als sie noch im Bett lag, mitgeteilt, sie hat ihr fünftes Kind erwartet, ich gehe jetzt weg und ist nach Amerika ausgewandert. Wenn Eheleute nicht im Glauben miteinander gehen können, das kann eine schlimme Spannung sein als eine Erbschaftsgeschichte. War schon so weit vorher gekommen, dass der Mann eine Kutsche kommen ließ, um seine Frau abzutransportieren nach Winnenden, weil er sagt, du spinnst mit deinem Glauben, mit deiner Väterei, mit deiner Bibel. Und dann geht der Mann nach Amerika mit dem letzten Vermögen und in Ann Arbor, Michigan, trifft er auf einen Methodistenpastor Schmidt, der ihn zum Glauben führt. Und kommt wieder zurück und sagt, Frau, ich komme zurück. Dann waren die beiden miteinander eine Zelle fürs Reich Gottes im alten Stuttgart. Die haben gesagt, in unserem Schulwesen, es waren damals die Jahre der Aufklärung, als man von Gott nichts wissen wollte, nichts vom Teufel, nichts vom Gebet, gab es die weiblische, reilensche Schule, das heute gehörige Schule, Töchterinstitut, eine freie evangelische Schule. Das war eine der ersten Ideen hier in Württemberg, die Diakonie. Lasst uns eine Schule schaffen, wo wir das Wort Gottes, das Gebet einen Platz hat und wo wir gläubige Lehrer haben. Wenn wir heute in der evangelischen Schule sind, sollten wir uns daran erinnern. Das war die erste freie evangelische Schule in Württemberg, das Töchterinstitut dann am Paulinenbuch in Stuttgart.
Dann hat die Frau Reilen auch angefangen, wie so eine Mägde hier, der jetzt alternde Mägde, die sich ja gewiss Maria in Martha heiligt, glaube ich, nicht gerade später von Frau Reilen. Aber ihr Anliegen war, wir brauchen ein christliches Krankenhaus. Sie ahnen nicht, wie die Verhältnisse noch waren zu Beginn des letzten Jahrhunderts mit den Kranken. Da hatten sie in England längst schon Hospitäler, bei uns waren das letzte Stationen für Siege, die zum Absterben verurteilt waren. Ob das Krankenhaus wirklich eine Pflegeeinrichtung ist, dass man Menschen hilft, nicht nur zum Sterben, sondern wieder zur Gesundheit, war gar nicht bekannt. Und die Frau Reilen hat den damaligen Prälat Sixt Kapp bedrängt, bis er eine Predigt gehalten hat über den barmherzigen Samariter. Und daraus kam eine große Spende zusammen in der Stuttgarter Stiftskirche. Und man hat begonnen in der Kanzleistraße mit dem ersten Diakonissenhaus, das war die Grundstufe der Stuttgarter Diakonissenanstalt, heute in der Rosenbergstraße. Verstehen Sie, Idee, eine Frau verfolgt von dem Gedanken, und wenn es keiner von den Männern aufgreift, dann will ich's tun. Ich will so lange bohren, ich will Geld zusammenbringen, bis das entsteht. Und die Schwesternschaft ist eben nie gewachsen, und die Idee von der Frau Reilen war, wir müssen dann Krankenschwestern auch in die Gemeinden unseres Landes schicken, die Gemeindekrankenpflege in unserem Land, dass man eine Krankenschwester hat, heute die Diakoniestation, war von Gott als Idee der Frau Reilen in den Kopf gegeben. Verstehen Sie, warum ich sage, wir sollten stolz sein, dass wir zu so einem Erfinderhaufen gehören. Aus dem Volk Gottes in Württemberg sind solche Ideen herausgekommen und die Verwirklichung. Und es waren genug Leute da, die abseits von Kirchengeldern und Staatsgeldern das finanziert haben. Immer wieder Geld dort hingeschickt, beim Jahresfest wieder eine Gabe hingeschickt, damit diese Häuser leben konnten, dass dort Wirksamkeit geschehen konnte. Ich darf bloß ein Wort von der Charlotte Reilen lesen, weil es mir für heute so wichtig ist, wo so viel vom Gefühl die Rede ist. Ist das auch schon vorgekommen? Ich habe letzten Montag eine Andacht gehört von einem Kollegen, der hat gesagt, ach, dieses Wort, was wir eben gehört haben, tut so wohl. Das ist wie wenn ein Licht aufgeht. Hier ist es wie wenn eine gute Hand sich aufgeht. Egal wie du dich fühlst, was Gott vorhat, was Gott tun will. Die Frau Reilen hat gesagt, das Christentum liegt nicht im Gefühl. Wir haben nicht immer das Gefühl der Nähe unseres Gottes. Das ist auch nicht nötig, im Gegenteil. Wir müssen immer mehr vom Gefühl absehen lernen und uns einzig ans Wort Gottes halten. Nicht wie Gefühle, sondern was Gott will. Ich glaube, das war auch ein Geheimnis dieser Pioniere. Was will Gott? Wozu bevollmächtigt er mich? Wozu gibt er Aufträge nicht? Wo fühle ich mich gut oder heute ist noch nicht so arg gut, also lasse ich es bleiben. Was will mein Herr von mir? Wir sind ja hier in Reutlingen, ganz in der Nähe der Gustav-Wernerschen Anstalten. Einer der großen Väter, und wenn man von Lebensbildern der Diakonie in Württemberg spricht, darf man nicht Gustav Werner vergessen. Im Jahr 1881 war er auf dem Cannstatter Wasen. Im Zusammenhang mit dem großen Volksfest dort ist nicht bloß unser König Wilhelm aufgetaucht, sondern auch Kaiser Wilhelm I., der 1871 zum deutschen Kaiser ausgerufen worden war. Deutschland hatte seit dem Mittelalter wieder einen Kaiser, war ein Reich. Man kann sich heute das gar nicht mehr vorstellen, was das für ein Gefühl war, was für eine nationale Begeisterung. Und jetzt kommt der Kaiser sogar nach Cannstatt, aufs Volksfest. Also ich bin auch da gewesen, um den Kaiser zu sehen. Aber unter den Menschenmassen, die dort strömten, an der Seite saß ein Drehorgelmann, ein verwachsener Bettler, der da seine Drehorgel drehte. Da ist Gustav Werner nicht mehr weitergegangen.
da ich ihm gekommen, wichtiger als den Kaiser zu sehen, ist, dass ich einen Platz finde für diese Menschen. Sind Sie wieder vom Erbarmen Gottes getrieben? Eine Idee und nicht der Staat soll das machen. Ich will dem Kaiser eine Mitschrift überreichen, sondern will ich's anpacken. Und die Idee war bei Gustav Werner: Wir wollen diese Menschen, die ja da an ihrer Drehorgel sitzen und drehen, nicht einfach in ein Heim nehmen, wo sie herumsitzen, sondern wir müssen ihnen auch wieder eine Tätigkeit geben, eine sinnvolle Tätigkeit. Und zugleich war für ihn die Herausforderung, die Gottlosigkeit der damaligen Fabrik. Wir machen uns keine Vorstellung, wie das Aufkommen der Industrie Mitte des letzten Jahrhunderts ist sofort in die Masse der Arbeiterschaft wie ein Bacillus die Kirchenfeindschaft hineingekommen und die Gottesfeindschaft. Die damalige SPD, die sich nicht mit unserer gutbürgerlichen SPD von heute vergleichen lässt, sondern eher mit der kommunistischen Partei, hat gesagt, nur der ist ein guter Sozialdemokrat, der zugleich ein Freidenker und Atheist ist. Die Arbeiterschaft wird erst frei, wenn sie von Gott loslässt. Gott ist auf der Seite der Kapitalisten und wir wollen die Stürme. War eine, zusammen mit dem Kampf gegen die herrschenden Schichten war der Kampf gegen Gott verbunden. Vielleicht wissen wir nicht alle, was Fabrik noch heute bedeutet. Zu mir hat mal ein Gemeindeglied gesagt, für die Karl Hille, der hat ein Herz für uns Arbeiter, die nicht. Und ich sagte, Sie sind doch gar kein Arbeiter, Sie sind auf dem Konstruktionsbüro. Und ich sagte, das ist wieder so ein Spruch, wo Sie uns gar nicht verstehen. Wer in Fabrik geht, ist Arbeiter. Fabrik, ob Konstruktionsbüro oder unten am Fließband. Die Fabrik ist ein Bereich für sich, von der Maschine beherrscht, vom harten Gesetz, der Leistung. Und in diese Fabrik hinein, die geprägt war auch von dem Geist der Kirchenfeindschaft, der Gottesfeindschaft, in diese Welt hinein wollte Gustav Werner Impulse Gottes bringen. Das muss doch nicht so sein. Ich möchte den Versuch wagen, ob es nicht eine Fabrik gibt, die von der Liebe Gottes geprägt ist, vom Geist Gottes, vom Gebet. Und so hat er hier in Reutlingen begonnen mit verschiedenen Einrichtungen. Fabrikunternehmen. Da haben die Papierfabrik, Maschinenfabrik, Gustav Werner. Christliche Fabrik, das war sein Leitgedanke. Und es ist eine Tragödie unserer Tage, dass das nicht mehr gibt. Wenn das wie ein Stachel war in der Welt der Fabrik, Leute, läuft es denn bei euch richtig? So ein guter Weber, sein Gebiet in der Laufen, Güglingen, der sieht als seine Aufgabe als Christ an. Was kann ich tun, dass in meinem Fabrikbetrieb, im Hydraulikbetrieb, der Geist Gottes sei? Das ist der Impuls, der kommt von Gustav Werner. Wir dürfen die Fabrik nicht ihren Gesetzmäßigkeiten überlassen. Und wir müssen den Menschen helfen, die noch irgendwo sich betätigen können, dass wir ihnen eine sinnvolle Arbeit geben. Gustav Werner hat es dann gegen Ende seines Lebens umgetrieben, dass er vielleicht zu stark ausgerichtet war. Wir müssen Gutes tun, wir müssen Fabriken aufbauen. Wir müssen für die halben Kräfte etwas tun. Er schreibt am Ende seines Lebens, ich habe manches Gute wirken können, manche Anstalten aufbauen können. Aber vielleicht drang ich nicht ernst genug auf Buße, mit der jeder beginnen muss, wenn er ein rechtes Kind Gottes werden will. Zustand unserer Gemeinschaft stellte sich mir oft dar wie eine aufgeschossene Saat, die in Gefahr steht, zu verdorren, weil der Regen fehlt. Aber liebe Brüder und Schwestern, das ist ja nicht bloß eine Gefahr der Diakonie. Da auch. Ich bin verantwortlich für zwei Altenheime in Schondorf, wenn ich sehe, was unsere Mitarbeiter nachts, frühmorgens, spätabends schaffen. Oft erniedrigendste Arbeiten bei alten Damen und Herren, die nicht mehr wissen, was sie tun. Ihre Bettschüssel unters Bett kippen und dann muss eben die Schwester kommen und das aufputzen. Die Schwester muss die mühsamen Streitigkeiten mit den Angehörigen machen. Sie sagen, es kostet so viel der Tagessatz. Können Sie nicht einmal bei der nächsten Lungenentzündung Ruhe lassen? Aber zumuten der Schwester, dass sie zum Tod ist. All diese Belastung darf ich den Brief von der giftigen Tochter, wo ich bestimmt weiß, die alte Mutter ist jetzt wieder 14 Tage lang umgetrieben, wenn sie so ein Brief, darf ich überhaupt ausüben. Wie viel Spannung in einer Einrichtung der Diakonie, neben der Arbeit, es fehlen die Hilfskräfte. Und die, die mitmachen, sagen, nach 7,5 Stunden, aber heute bitte besser gehen, denn ich muss heim zu meiner Familie. Wer unter solchen Belastungen steht, hat oft gar keine Kraft mehr, aufs Losungsbüchlein durchzuführen, Ruhe zu finden zum Gebet. Die Krankheit auch bei Pfarrern, einer Mitarbeiter. Ich kann so früh anfangen, wie ich wieder meinen Schreibtisch zu meiner stillen Zeit bestimmt leise am Telefon. Könnte ich mir da kommen, oh, ich denke es ja nicht, dann den Ding abzuschicken und jetzt auf die Uhr von jetzt. Und wenn ich spät abends dran bin, denke ich, wann habe ich eigentlich für mich selber das Wort Gottes gelesen? Wann habe ich mit meinem Herrn geredet? Eine Gefahr bei jedem, der für seinen Herrn Jesus tätig sein will, dass man bloß noch in Aktivität schnurrt. Deshalb ist mir die Wort von Spittler, mit dem ich begonnen habe, so wichtig. Seine Angehörige, seine Tochter Susette, hat immer erzählt, wenn der Vater im Lehnsessel saß und Papierchen abgerissen hat von einem alten Kuvert und die gedreht hat, dann durfte man ihn nicht stören. Dann durfte man einfach nicht stören. Und damals gab es dann noch kein Telefon, eine furchtbare Einrichtung unserer Zeit. Aber da wusste man, der hat nicht bloß seine Röllchen gedreht, der Spittler, sondern hat auch seine Gedanken im Gebet vor Gott bewegt. Und er hat gesagt, alles, was uns umtreibt, muss im Gebet vor Gott bewegt werden, bevor uns unser Herr segnen kann. Das waren die Pioniere der Diakonie. Ich habe hier einen Gedanken. Herr, ist das überhaupt das, was du willst? Das bloß zu meiner Ehre. Ist es nötig? Haben wir auch die Kräfte dazu? Herr, zeige mir deine Sicht. Das war die Kraft ihres Handelns, dass sie mit ihrem Herrn eng verbunden waren, der sie gewiesen hat, dorthin, wo Notstände ihrer Zeit waren, wo sie dann in seinem Namen Erfindungen machen konnten, von denen wir heute noch sehen. Jetzt mal so weit. Wenn wir Gelegenheit zurückfragen, oder wenn einer noch was Schönes aus dem Leben von der Charlotte Reilen weiß, oder von Gustav Werner als Ergänzung,
hat ihn einmal besucht. Und er hat sich gewundert, dass dieser große, starke, markante Mann beim Abendbrot an den Tisch geht, Brot runterschneidet und seine Kinder Brot streicht. Dann sagt Wichern, Gustav, das verstande nicht. Jetzt hast du so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Muss das sein? Dann hat Gustav Werner nur gesagt, vom Vater, das ist ja Vater Werner genannt worden, vom Vater schmeckt es am besten. gesagt: Bruder, in der Liebe bist du mir lieber. Zu der Ergänzung von Gustav Lauer.
Meist ist ja bei unseren Aussprachen so, dass uns da gibt es Gelegenheit zur Aussprache, dass dann unsere evangelische stille Zeit kommt, 4 Minuten, 5 Minuten Stille. Und dann sagt man bitte, wer möchte nicht doch einer mutig was sagen, und dann kommt eine Wortmeldung mit ganz wirklich. Und dann sagt einer, könnte man nicht das Referat schriftlich bekommen. Damit diese Anfrage, die kommt hier, die gibt es also Kassetten, die man bestellen kann. Und man kann da seinen Namen eintragen, wenn einer eine Kassette haben will. Aber das können wir gleich zur zweiten Frage dann übergehen. Ja, der Otto Schaude hat immer hier die Idee gehabt, dass wir einmal pädagogische Impulse aus dem Bereich des Pietismus herausbringen. Und ich bin gerade letzte Woche auf eine Artikelfolge gestoßen, die im Jahr 1917 im Lehrerboden kam, über die pädagogischen Ansätze bei Zeller, sodass wir uns überlegen, ob wir da einmal ein Häppchen rausbringen, einfach die alte Sache neu abgucken, weil das so bodengut ist. Im Augenblick gibt es nur ein Heft, das beim Diakonischen Werk, ihr wisst immer, welche da sind, wenn Sie gleich einen da haben, aber beim Diakonischen Werk, Heilbronner Straße 108, zu beziehen, bei Ihnen doch, oder?
Ja, ja, ja.
108. Wenn er nicht zufällig da, den Christian Heinrich Zeller, das ist ja. Ja, ja, das hat er Dehlinger geschrieben. Ein fantastisches Heftchen. Ja. Heilbronner Straße 80, einfach Christian Heinrich Zeller. Da ist über das ganze Leben geschrieben, aber ganz stark der Professor Dehlinger, der es geschrieben hat, hier von der Fachhochschule Reutlingen, hat ganz stark auf die pädagogischen Grundsätze abgehoben. Es kommt dann noch einiges, ein Kapitel in dem Handbuch für Jugendseelsorge bei Werner Jentsch, im Geschichtlichen, da kommt auch ein Abschnitt drin, aber es ist zum Teil noch gar nicht ganz gehoben, diese einzelnen Leitsätze, wie, was ich vorher gesagt habe, ein Erzieher kann nur erziehen, wenn er sich täglich von Jesus erziehen lässt.